Die Gnade Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, typisch deutsch. Fällt Ihnen da irgendwas ein, was Sie an unserem Nationalcharakter so richtig genervt hat? Meckern, ja, kommt mir nicht ganz unbekannt vor. Meckern, das tue ich ja dann, wenn ich eine ganz klare Vorstellung habe, was richtig und was falsch ist. Und wenn ich auch die feste Überzeugung habe, dass das, was ich für richtig erkannt habe, auch richtig ist. Und dann muss es auch jeder um mich herum mitkriegen. Das kann ganz schnell kippen oder ist vielleicht schon ein Resultat, dass wir innerlich im Herzen gerichtet haben. Gerichtet, was richtig und falsch ist, und wenn es falsch ist, dann gibt's eins drüber gebraten. Dann ist vielleicht Meckern noch die harmlose Variante. Ich habe mal nachgeschaut, dass wir Deutschen in zunehmendem Maße uns auch der Rechtsanwälte bedienen. Von 2004 bis 2014 ist die Anzahl der Rechtsanwälte in Deutschland um 40% gestiegen. Und wenn man dann schaut, worüber deutsche Nachbarn sich am meisten bekriegen, dann ist das vielleicht der nicht gemähte Rasen. Oder dass da irgendwelche Pflichten, die man so hat in der Nachbarschaft, nicht korrekt erledigt worden sind. Wo man da sagt, jetzt wird's aber mal Sache. Wir müssen uns vor Gericht wiedersehen. Typisch deutsch ist also vielleicht dieses Richten. Und so habe ich mir gedacht, dass der Predigtext, der im Römer Kapitel 14 uns heute zukommt, vielleicht gar nicht für die Römer geschrieben worden ist, sondern für uns. Also, ich lese Römer Kapitel 14 ab Vers 7. Keiner von uns lebt für sich selbst. Und auch wenn wir sterben, gehört keiner von uns sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und auch wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben und im Sterben gehören wir dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, um seine Herrschaft über alle auszuüben, über die Toten und über die Lebenden. Woher nimmst du dir noch das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verurteilen? Und du, woher nimmst du dir das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verachten? Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Denn so heißt es in der Schrift, in Jesaja Kapitel 45, so wahr ich lebe, sagt der Herr, vor mir wird sich jedes Knie beugen, und jeder Mund wird Gott die Ehre geben. So wird also jeder von uns über sein eigenes Leben vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Hören wir darum auf, einander zu verurteilen. Statt den Bruder oder die Schwester zu richten, prüft euer eigenes Verhalten und achtet darauf, alles zu vermeiden, was ihnen ein Hindernis in den Weg legen und sie, ich ergänze, im Glauben zu Fall bringen könnte. Paulus fragt uns also kritisch: Du aber, was richtest du deine Schwester? Was richtest du deinen Bruder? Und er fordert uns dazu auf: Lasst uns nicht mehr einer den anderen richten. Wie kommt Paulus dazu, so etwas zu formulieren? In den Versen davor betrachtet er, kristallisierte er zwei verschiedene Gruppen heraus, die es da in dieser Gemeinde in Rom gegeben hat. Er fasst sie zusammen unter dem Stichwort die Starken und die Schwachen. Und er hat da auch Kriterien dafür, wen er jetzt als stark bezeichnet und wen er als schwach bezeichnet. Aber bei tieferem Nachdenken habe ich mir gedacht, das wird wahrscheinlich für die Gemeinde in Rom eventuell gar nicht so klar gewesen sein. Wer ist denn da eigentlich der Starke im Glauben und wer ist denn der Schwache im Glauben? Denn Paulus an ganz vielen Stellen, er schreibt immer wieder dass es ja Strömungen in den Gemeinden gibt, die kommen eigentlich ganz stark und kräftig und überzeugend daher. Und er sagt aber, das habe ich euch nie so gepredigt. Und so kommen diese überzeugten Menschen erstmal als die Starken daher. Aber Paulus legt ein anderes Kriterium an für Stärke und für Schwäche, als wir das so gemeinhin kennen. Er legt das Kriterium an, eigentlich würde ich sagen, wer schwach ist, der ist stark. Wer sich eingesteht, dass er Gott braucht in seinem Leben, dass er die Liebe des Vaters braucht, dass er die Gerechtigkeit Gottes braucht, der macht sich erstmal in meinen Worten vor den Mitmenschen schwach und offenbart, dass da Schwäche im eigenen Leben ist, eine Schwäche, die nur von Gott ausgefüllt werden kann. Aber genau die Gruppe bezeichnet Paulus im Kapitel 14 hier als die Starken im Glauben. Und dann nimmt das Ganze aber eine Wendung, dass er, ich sag mal, beide Gruppen nochmal über einen Kamm schert. Denn er beobachtet bei beiden Gruppen etwas, was ihm nicht gefällt. Nämlich, dass die jeweilige Gruppe das, was sie für sich im Glauben als gut und richtig erkannt hat, als den absoluten Maßstab setzt, der dazu führt, dass man über die jeweils andere Gruppe richtet, dass man auf sie herabschaut und sagt, wie könnt ihr nur? Und wenn man es nicht so deutlich sagt, dass man es aber am Herzen trägt und den anderen spüren lässt. Konkretes Beispiel, es geht, wie bei Paulus öfters, mal wieder um die Frage, oder was auch in der Gemeinde die Frage war, was darf man essen und was nicht? Und da war dann die Fraktion, die gesagt hat, sie möchte vor Gott rein und heilig sein und will deswegen auch nichts essen, was jetzt unheilig ist. Auf Deutsch, kein Fleisch, das in einem heidnischen Tempel Götzen geopfert worden ist. Das war ein Streitpunkt in dieser Gemeinde in Rom. Und Paulus sagt, letztlich, ja, was bringt es dir denn, wenn du einen, der diese Überzeugung hast, zu dir nach Hause einlädst, mit anderen zusammen, bereitest gut, das Fleisch gut vor, hast eine schöne Mahlgemeinschaft mit denen, aber letztlich zwingst du deinen Bruder oder deine Schwester dazu, etwas zu tun, was in ihrem eigenen Gewissen gar nicht drin steckt, wo die Person noch gar nicht den Glauben hat. Du zwingst sie, das zu essen, und vielleicht ist es Gruppendynamik und die Person isst einfach mit, um jetzt nicht negativ aufzufallen oder um dich nicht zu beleidigen, deine Gastfreundschaft nicht zu kränken, aber sie tut es nicht aus dem Glauben heraus. Und so sagt letztlich Paulus, ja, es ist eine Stärke, wenn wir in der Freiheit des Glaubens leben. Und wenn wir aus dieser Freiheit heraus sagen können, ja, wir essen auch dieses Fleisch, weil es ist immer noch von Gott und da ist nichts stärker als das Kreuz Christi, auch nicht diese Opferzeremonie und auch das wird mich nicht verunreinigen. Aber er sagt, es ist aber für die andere Gruppe eine wichtige Glaubensstütze, was sie ihnen wichtig ist in ihrem Glauben. Achtet auch diese Menschen, respektiert sie. Und ich sage in meinen Worten, ja, diese Gruppe, die das Götzenopferfleisch nicht gegessen haben, die haben halt eben diese Offenbarung im Herzen noch nicht getragen, die Paulus schon hatte und die Paulus an anderer Stelle schon verkündet hat. Aber das sind trotzdem Geschwister im Glauben. Und diese Äußerlichkeiten, jetzt hier in dem Fall Essen und Trinken oder auch Fasten, ist nicht das Entscheidende, schreibt Paulus ein paar Verse weiter, sondern das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Und ich denke, das ist es, was wir als Christen zuallererst zu uns nehmen sollen. Die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus verinnerlichen, dass Christus am Kreuz für mich gestorben ist und dass er mich dadurch freisetzt. Das ist es, was wir als geistliche Nahrung brauchen. Und das ist es, was wir in unser Leben aufsaugen, in unserer Seele aufnehmen. Und dann, wenn wir es so sehr aufgesaugt haben, dass wir damit gesättigt sind, dann stellt sich auch der Friede ein, der von Gott kommt. Ein Friede, den wir nicht selber produzieren können. Den wir nicht dadurch produzieren können, dass wir uns 20 Minuten still auf unseren Stuhl setzen und über Frieden nachdenken. Nein, Jesus selbst durch den Heiligen Geist schenkt uns den Frieden und mit dem Frieden auch die Freude. Und ich möchte diesen Bibelvers jetzt mal auf unsere heutige Zeit, vielleicht auch auf unsere Gemeindesituation zuspitzen, in eine andere Richtung lenken. Und ich formuliere jetzt um: Das Reich Gottes ist nicht dogmatische Richtigkeit und Rechthaberei, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das Wesentliche an unserem Leben als Christen ist die Mitarbeit im Reich Gottes. Und wie wollen wir als Gemeinde zusammen in Einheit Zeugnis sein von der frohen Botschaft, die wir empfangen haben, wenn wir uns untereinander mehr oder weniger bewusst daran aufreiben, dass es Menschen gibt, die etwas anders ihr Glaubensleben strukturieren als ich. Die vielleicht das, was ich im Glauben als Offenbarung empfangen habe oder lebe, ebenso nicht sehen können. Und deswegen verweist Paulus auf das Zentrum, die Gerechtigkeit Christi und den Frieden Gottes und die Freude im Heiligen Geist. Wenn wir dieses als Zentrum verinnerlichen und annehmen, dann können wir auch einander auf die verschiedenen Glaubensrichtungen oder Strömungen, nenne ich es mal besser, Rücksicht nehmen und müssen nicht den anderen von meiner eigenen Überzeugung, die jetzt überstülpen, diese Überzeugung, sondern wir können, denn das reißt uns den Boden unter den Füßen weg, als Gemeinschaft. Denn das reißt, zerstört das Vertrauen, das wir untereinander haben können. Wenn ich befürchten muss, dass ich von dem anderen, der etwas vielleicht anderes verstanden hat, letztlich eins übergebraten bekomme. Oder vielleicht passiert das ja gar nicht, aber wenn ich Angst haben muss, es könnte passieren, dann zerstört diese Angst allein schon die Gemeinschaft von innen heraus. Und Paulus legt Wert darauf, dass wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und selbst wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben wie im Sterben gehören wir dem Herrn. Und wenn wir also diesem wunderbaren Herrn gehören, wer bin dann ich, jemanden für seine anderen Glaubensansichten, für untergeordnete Dinge, sage ich mal, zu verurteilen, weil es ist derselbe Herr. Und es ist seine Aufgabe, die Herzen so zu erreichen, dass Menschen es annehmen können, das, was vielleicht ich jetzt mir wichtig ist oder das, was der anderen Person wichtig ist. Und zwar, dass die Menschen in einer Gemeinde das so annehmen können, dass sie als Gemeinschaft zusammenwachsen, ohne dass jetzt jeder exakt dasselbe glauben muss wie einander. Das ist ja fast gar nicht möglich. Dann wären wir ja ein Einheitsbrei. Und Paulus verstärkt diesen Appell, indem er formuliert: Richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Auch noch so ein unbequemes Wort für moderne, aufgeklärte, selbstbewusste deutsche Westeuropäer. Für Menschen, die ein Selbstbewusstsein haben und sagen: Nein, ich muss mir doch nicht alles gefallen lassen. Nein, das will auch Paulus nicht. Aber er möchte, dass wir aufeinander so Rücksicht nehmen, dass nicht an die unsere Brüder und Schwestern im Glauben an unseren Herrn Jesus Christus geschwächt werden. Es geht also hauptsächlich um die Rücksichtnahme, dass der Glaube wachse. Und so möchte ich ja vielleicht das aufgreifen, was Cornelia in den letzten Wochen mit den drei Farben der Offenbarung, sage ich mal so salopp, uns versucht hat nahezubringen. Ich möchte versuchen, nochmal durchzuspielen, was denn diese Rücksichtnahme bedeuten kann untereinander. Indem ich vielleicht so Extrempositionen der verschiedenen Strömungen nochmal aufgreife. Da ist zum einen die Pfingstbewegung, die Anfang des letzten Jahrhunderts, ausgehend von Azusa in den USA, das kräftige Wirken des Heiligen Geistes erlebt haben. Die haben erlebt, wie Menschen erkannt haben, dass sie Sünder sind, dass sie Jesus brauchen und dass der Heilige Geist so stark ausgegossen war, dass Zeichen und Wunder passiert sind. Und sie haben aber daran ein Dogma darauf gesetzt. Sie waren ja selber auch schon Christen gewesen, bevor sie das so erlebt haben. Und sie haben dann das Dogma draufgesetzt, ein Christ ist nur, wer das alles so erlebt hat, kurz gesagt. Ein Christ ist nur, wer die Gabe des Sprachengebetes bekommen hat. Sie haben also nochmal eine dogmatische Hürde draufgesattelt. Und dann war die Reaktion der Evangelikalen natürlich dementsprechend heftig. Und sie argumentieren mit einem Argument, das heute noch immer richtig ist. Wer Jesus in sein Leben aufgenommen hat, der hat den Heiligen Geist. Und dann kommt das Dogma. Punkt, aus, Ende. Da gibt's nicht mehr, da ist ja schon alles. Wenn doch die Fülle Gottes durch den Heiligen Geist in mir wohnt, was will ich noch mehr? Also, wo die einen von der Maximalposition kommen, ihr müsst all das, diese Zeichen und Wunder erlebt haben, kommen die anderen, für meine Begriffe, von der Minimalposition, die sagen, du hast doch den Heiligen Geist, was willst du mehr? Und haben dann vielleicht nicht mehr viel Erklärungsspielraum für die verschiedenen Wirkungsweisen des Heiligen Geistes, wie sie in der Apostelgeschichte aufgeführt sind. Und dann sag mir mal einer in der jeweiligen Situation, wer da stark und wer da schwach war im Glauben. Kann ich auch nicht sagen. Weil letztlich haben sie alle auf die Gnade Jesu Christi vertraut. Und dann ist dann die liberale Gruppierung, die da noch viel weniger mit anfangen kann, mit dem Gedanken, dass Jesus durch seinen Heiligen Geist heute noch heilt. Die das teilweise ganz abgelehnt haben, teilweise drüber gespottet haben oder teilweise argumentiert haben, ja, das ist ja psychosomatisch. Also dann Gott das Wirken auf das Psychosomatische begrenzt haben. Aber im Umkehrschluss würde ich sagen, ja, wer weiß schon, wie viele Krankheiten und wie viel Leid nicht auch psychosomatisch bedingt ist. Und so waren es gerade liberale Theologen, die sich darauf fokussiert haben, auf andere Aspekte des Reiches Gottes, von dem Paulus schreibt, es soll im Mittelpunkt stehen, nämlich auf Gerechtigkeit und Frieden, Friedensarbeit. Und wo so mancher Evangelikale oder Charismatiker gesagt hat, ja, Hauptsache, ich bin erlöst. Hauptsache, der Heilige Geist wirkt in meinem Leben. So wird er natürlich auch um mich herum wirken. Aber die dann manchmal das Gesamtbild der Gesellschaft aus dem Blick verloren haben, dass Jesus nicht nur einzelne Personen anrührt, sondern auch Gesellschaften verändern will. Und dann haben wir hier in Obertshausen auch unsere lieben katholischen Brüder und Schwestern. Und gerade letztens habe ich eine Einladung bekommen von meinem lieben Kollegen, den ich schätze. Einladung zu einem besonderen Gottesdienst, wo er einen Segnungsgottesdienst, aber nicht so, wie wir das kennen, sondern da sollte da wurde eine Statue von Johannes Paul II. Gesegnet. Und innerlich hat es bei mir angefangen zu arbeiten. Und da habe ich gedacht, gut, dass Paulus mir diesen Text gegeben hat. Und ich mag ihn wirklich von Herzen, diesen lieben katholischen Kollegen. Und ich bin gespannt, wie ja, Gott durch seinen Heiligen Geist uns evangelische, katholische auch in Obertshausen zusammenführen wird, um die Herrlichkeit Gottes und die Freude im Heiligen Geist zu verkündigen. Aber in dem Moment habe ich mich schwer getan. Aber dann habe ich mich gefragt, wer bin ich denn, das zu verurteilen? Letztens war Celebrate und wir hatten eine relativ offene Gebetszeit, wo dazu eingeladen worden ist, auch nochmal Dinge, die uns belasten, Sünden, Schmerz, Trauer, egal was, zu Jesus zu bringen, vielleicht vor den Altar zu kommen. Und ich habe eine Person beobachtet, wie die Person hinter den Altar gegangen ist und hat das Kreuz mit Händen angefasst. Könnte ich aus meiner Überzeugung sagen, ja, wofür brauche ich das denn? Der Heilige Geist wirkt doch nicht erst, wenn ich etwas berühre. Er wirkt doch auch so. Er wirkt doch, wenn ich bete und wenn ich Sachen ans Kreuz bringe, die mich belasten. Brauche ich das? Und schwupps, bin ich im Verurteilungsdenken. Und diesen Streit, ob es etwas braucht, etwas Fassbares, ach, den gibt's schon so viele hunderte und tausend Jahre im Christentum. Und über diesen Streit haben sich Christen voneinander getrennt. Über diesen Streit ist die Christenheit auseinandergebrochen in Ostchristentum und Westchristentum. Und im östlichen Christentum ist es heute noch gang und gäbe, dass man Sachen macht, wo man sich als evangelischer Christ fragt, ja, was machen die denn da, wenn sie eine Ikone liebevoll küssen? Doch wer bin ich, das zu verurteilen? Kann ich in die Herzen schauen und wissen, ob das echt ist oder nicht? Und nur wenn ich sicher wüsste, es wäre unecht, dann könnte ich es verurteilen. Aber selbst das soll ich nicht. Nichtsdestotrotz will Jesus, dass wir im Glauben urteilsfähig sind. Aber urteilsfähig zu sein, ist etwas anderes als zu urteilen. Denn wer will schon abgeurteilt werden? Jesus lädt uns immer wieder neu zu sich. Nicht indem er uns aburteilt, sondern da hatte ich letzte Woche nach dem Gottesdienst noch ein interessantes Gespräch in der Küche. Wo ich ein Wortspiel gehört habe, das mich angerührt hat. Jesus, ja, mit Gericht ging es, gegen Gericht. Ich bin in Christus gerichtet und zwar aufgerichtet. Er bringt durch seinen Heiligen Geist zu uns, dass wir aufgerichtet sind. Nicht indem er das Unrecht einfach stehen lässt, sondern indem er ja das Unrecht getragen hat. Und so ist die Einladung, die wir Christen haben, mit Paulus gesprochen, lasst euch mit Gott versöhnen. Die Einladung ist nicht, ihr werdet verurteilt, kommt vors Gericht, kommt in den Gerichtssaal. Das ist nicht die Einladung. Die Einladung ist, kommt vor den Thron der Gnade. Und das bitte ich euch, dass ihr dafür betet, dass wir in Obertshausen als Christen, egal welcher Couleur, diese fröhliche Botschaft weitertragen. Von der Freude in Christus, von dem Frieden und von seiner Gerechtigkeit. Und so freut euch, denn der Friede Gottes, der höher ist als all unser Denken, der bewahrt unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.